Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe in besonderen Zeiten, denen wir logischerweise auch inhaltlich Rechnung tragen. Dazu gibt es Auszüge aus einem Interview mit Peter Peters, ein heißer Kandidat für den Posten des DFB-Präsidenten. Und wir reden nicht über Bayern, wir reden über den Pokal, wir reden über Borussia Dortmund, logischerweise. Und habe ich noch was vergessen?
Ja, Roman Abramovic.
Wolf. Und Roman Abramovic, ja.
Besser
geht nicht.
Besser geht wirklich nicht. Werbung.
Von eurem Podcast Nummer 1 zur Nummer 1 im deutschen Mobilfunk. Und das ist natürlich Vodafone. Kein anderes Unternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz nämlich mehr Menschen und Maschinen. Und bei Vodafone gibt es jetzt was ganz Besonderes für euch, nämlich den besten DAZN-Preis Deutschlands. Ja, ihr habt richtig gehört, dieser DAZN-TV-Sender für monatlich 12,99 Euro statt 29,99 Euro im DAZN-Monatsabo. Mit Vodafone und DAZN erlebt ihr Spitzenfußball live oder auf Abruf. Holt euch jetzt die DAZN-TV-Sender zum Vorteilspreis für die nächsten 12 Monate, und zwar inklusive der DAZN-App und einem Freimonat. Was ihr dafür bekommt, ja, das wisst ihr. Bei DAZN gibt es Spitzenfußball, wie die K.O.-Phase der UEFA Champions League, die Topspiele der Bundesliga natürlich. Dazu auch den FA Cup aus England oder die Copa del Rey aus Spanien. Außerdem kann natürlich auch weiter Topsport geschaut werden. NBA, NFL, Darts, live oder über die DAZN-App sogar auf Abruf. Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 31. März, aber bis dahin garantiert ohne Preiserhöhung für mindestens ein Jahr. Und so funktioniert's. Das Angebot gilt für Kundinnen und Kunden, die schon Vodafone TV haben, deutschlandweit. Natürlich ist es auch für alle verfügbar, die noch Kunden oder Kundinnen werden möchten. Für die gibt es bei Vodafone natürlich auch das passende TV-Angebot dazu. Alle Infos findet ihr auf vodafone.de/DAZN oder in unseren Shownotes.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Ich bin heute gejoggt durch Dortmund. Ich laufe morgens ab und zu. Und wissen Sie, was ich gedacht habe, wie ich 2012 durch Charkiw, Donetsk, bei der Europameisterschaft in Lemberg, wie ich da durch die Städte gelaufen bin, mit fröhlichen Menschen, einer tollen Gegend. Und da habe ich heute Morgen gerade wieder dran gedacht, als ich die Bomben und die zerstörten Städte gesehen habe. Da haben wir vor wenigen Jahren Fußball gespielt. Ich bin selber da morgens durch die Parks und durch die Städte gelaufen. Es macht einen nicht sprachlos und es macht das Herz schwer, wenn man das sieht, was da passiert. Und ich hoffe sehr, dass das bald und möglichst heute noch ein Ende hat.
Das war Peter Peters. Und ihr hört eine Halbzeit mit, den Podcast Ihres eures Vertrauens. Mein Name ist Heiko Ostendorp und am anderen Ende der Leitung wie immer der geschätzte Kollege, top aufgelegt, wieder fit und in Bestform, Wolf Christoph Fuß.
Hallöchen, Ossi.
Wolf, hast du die Stimme erkannt?
Von Peter Peters? Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich hab's erkannt. Wird er tatsächlich DFB-Präsident?
Wir werden es nicht mal. Vielleicht.
Du bist es vielleicht.
Genau. Habe ich heute ein Foto für dich? Vielleicht.
Wer ist denn Gegenkandidat? Also du bist ja sehr nah dran am DFB.
Gut, du bist auch nah dran am DFB.
Nicht so nah wie du.
Es ist der geschätzte Kollege Bernd Neuendorf und Peter Peters. Das sind die beiden Kandidaten, die sich am nächsten Freitag, also am 11. März in Bonn zur Wahl stellen vor dem DFB-Bundestag. Favorit ist der Kollege Neuendorf, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Er kommt aus dem Amateurlager, die natürlich mehr Stimmen haben und dementsprechend eigentlich die Hoheit haben. Die Frage ist, ob Peter Peters noch den einen oder anderen auch aus dem Amateurlager überzeugen konnte, ihn zu wählen. Peter Peters, ihr kennt ihn wahrscheinlich, die meisten kennen ihn noch als Finanzvorstand bei Schalke 04. Und ist ja auch schon ein paar Jährchen beim DFB und bei der DFL tätig, aktuell Vizepräsident, und sitzt im FIFA-Council und stellt sich, wie gesagt, zur Wahl. Seine Worte waren natürlich sehr eindrücklich, deshalb haben wir sie gleich an den Anfang dieser Folge genommen. Es ist immer noch Krieg, leider, in der Ukraine. Die Krise hat sich ja, durchaus seit unserem letzten Podcast nochmal verschärft.
Ja, eher verschärft als entspannt, ja. Das muss man
genau sagen. Und auch ich war damals bei der EM vor Ort. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, sind mit dem Wohnmobil durch die Gegend gereist. Und wenn man sich das heute vorstellt und die Bilder sieht, ist das natürlich, kann ich Peter Peters da total folgen. Ja, überkommt einem nochmal ein eiskalter Schauer. Wir wollen aber auch über diese Themen reden. Wir haben mit ihm sprechen können vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem ausführlichen Video. Interview, was ihr sehen könnt auf sportbuzzer.de, auf rnd.de. Und wir haben ein paar Aussagen, wollen wir in diese Sendung mit reinnehmen, in unsere heutige Ausgabe, wo es natürlich auch um den Konflikt und die Sanktionen gegen Russland, auch gegen die russischen Sportler und die Fußballnationalmannschaft und die russischen Teams in den internationalen Wettbewerben geht. Aber natürlich auch um, sage ich mal, den Fußball und die Themen des Fußballs im Allgemeinen. Wolf, wollen wir vielleicht noch mal gleich einmal reinhören in eine Aussage von Peter Peters bezüglich der WM 2006 und der Vergabe nach Katar?
Sehr gerne.
Vielleicht sollten wir auch mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Wir hatten ein tolles Sommermärchen 2006 und wir wissen ja alle, welche Begleitumstände rund um die Vergabe, um die ganz knappe Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 passiert sind. Es ist immer leicht, auf andere Länder zu zeigen. Wir müssen natürlich auch bei uns immer wieder den Finger heben und auch die Dinge, die nach wie vor offen sind, die immer noch im Raume sind. Und da wissen Sie genauso gut wie ich, dass es einiges ist. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Schon bei der WM 2006, bei der Vergabe, waren wir insgesamt in einer Zeit, wo der Fußball sicherlich in ein Stück käuflich war. Und das gilt es für die Zukunft zu verhindern.
Ja, Wolf, sehr offene Worte von Peter Peters. Also im Prinzip hat er, nicht nur im Prinzip, sondern er hat gesagt, der Fußball war käuflich.
Ja, das ist ja im Zweifel nichts Neues gewesen, ne? Aber in der Offenheit und Deutlichkeit habe ich das noch nicht von einem Funktionär gehört.
Also das heißt, überrascht dich nicht, logischerweise? Ja,
die inhaltlich überrascht es mich nicht. Ja, das ist halt so, also es ist mit einer Selbstverständlichkeit, plaudert er da drauf los. Das ist doch, also das klingt zumindest mal vielversprechend. Trotzdem tue ich mich mitunter schwer. Ich habe ja Peter Peters auch gehört im Sportstudio, ehrlicherweise nur auszugsweise, und finde die Außendarstellung von ihm jetzt suboptimal. Also wenn ich mir vorstelle, dass er DFB-Präsident wird, habe ich schon das Empfinden, dass er ja so in puncto Rhetorik und in puncto Außendarstellung noch mal ein bisschen arbeiten müsste. So, das
sag
ist
mal,
so,
ich weiß, was du meinst. Er wirkte so ein bisschen auch.
Er war sehr, es schien mir sehr aufgeregt.
Ja, fast nervös, ne?
Ja, naja, und das lenkt dann auch von den Inhalten, die er versucht zu vermitteln, auch ein bisschen ab. Ja, das war so mein Eindruck. Ich kann jetzt wenig sagen über den Funktionär Peter Peters. Ich weiß, dass er auf Schalke jahrelang gut gearbeitet hat, dass er natürlich aber trotzdem bei dem, was dann in den letzten Jahren passiert hat, Aktien drin hat. Aber es war, ist natürlich ein von vielen geschätzter Funktionär gewesen. Deshalb konnte er ja auch diese Karriere innerhalb von DFL oder jetzt DFB machen.
Absolut. Also ich würde gerne nochmal über zwei Punkte reden. Das eine ist eben diese Sache, dass er gesagt hat, 2006 war im Prinzip die WM gekauft und wir müssen das auch aufarbeiten weiterhin. Ja,
wir müssen aufhören, dass Weltmeisterschaften gekauft werden können.
Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Unterfangen, würde ich sagen. Ja. Aber es ist jetzt 16 Jahre her und das Problem ist ja eigentlich, dass die Sache immer noch nicht aufgeklärt ist. Es wurde jetzt, weiß ich nicht, wie oft schon zu den Akten gelegt und verjährt und dann wieder rausgekramt und im Prinzip wieder verschoben und nachgewiesen werden konnte nicht. Eigentlich ist das Thema jetzt durch. Jetzt will er es aber offensichtlich nochmal aufarbeiten. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man Dinge, die unrechtens gelaufen sind, auch wenn es Jahre später ist, nochmal aufarbeitet und die Verantwortlichen möglicherweise zur Rechenschaft zieht. Nur, ja. das ist ja, da gab es ja jetzt schon 16 Jahre Zeit, oder? Also ich mein, ja. Glaube daran, dass da nochmal irgendwas aufgeklärt wird, ist verschwindend gering, das will ich damit sagen.
Ja, klar. Das meine auch. Meine ja. auch. Also im Grunde weiß es jeder, im Grunde wusste genau. es jeder. Das ist ja. jetzt der Erste, der es relativ unverblümt, also den ich gehört habe, der es relativ unverblümt ausgesprochen hat. Und ich bin in der Sache, bin ich bei ihm. Also diese Methodik, dass man große Turniere kaufen kann, sollte aufhören. Alleine mir fehlt der Glaube, dass das möglich sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass das vorher möglich war. Also, dass große Turniere mit einem gewissen finanziellen Aufwand bestückt werden müssen, um an den Mann gebracht zu werden, das ist ein fast utopisches Ziel. Aber es sind ja mitunter die Utopien, die Dinge verändern.
Manchmal. Ja. Und das Zweite ist, bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Außendarstellung, Rhetorik und so weiter, bin ich bei dir, war es in der Vergangenheit auch oft ein Problem, was der DFB hatte. Und die Frage ist ja, wie sollte aus deiner Sicht ein DFB-Präsident aussehen? Wie sollte er auftreten? Was ist wichtig für ein solches Amt, um dann eben auch glaubwürdig zu seine Themen rüberzubringen?
Authentisch muss er sein, meiner Meinung mhm. nach. Und das Allerwichtigste ist, er braucht einen klaren Bezug zur Basis. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn wir Ukraine mal außen vor lassen, wir sind ja auch noch mitten in einer pandemischen Lage. Ja. Das heißt, der Amateurfußball leidet in extremem Maße. Und so anerkennungswürdig die Probleme des Profifußballs sind, so deutlich dramatischer liegt die Problematik im Amateurfußball. Und da braucht es, glaube ich, einen, der da sehr klare Beschlüsse fassen kann. Und das kann er nur, wenn er die Probleme der Basis kennt. Also wenn er mehr oder weniger von der Basis kommt. Und das sollte vielleicht kein klassischer Funktionär sein.
Dann wäre Peter Peters aus deiner Sicht in dem Fall kein geeigneter Kandidat, weil
es gehört ja, natürlich, ich weiß schon, dass noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und da ist ja auch wahnsinnig viel Diplomatie und es geht um auch die den Europäischen Verband und den Weltverband. Und natürlich geht es auch darum, diese Kontakte zu halten. Das wird sich ja nicht ändern. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich höchster diplomatischer Dienst. Genau. Dann hast du hier auch noch die Befindlichkeiten der Landesfürsten, die du immer wieder bedenken musst. Aber ich finde, das größte Problem, was der DFB im Moment oder das, was der DFB zeitnah anfassen muss, ist die Tatsache, wie macht man es dem Amateurfußball so leicht wie möglich, dass er wieder in einen Regelspielverlauf kommt. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und darauf aufbauend geht es dann im Profifußball weiter. Und darauf aufbauend geht's, und jetzt sind wir in kriegerischen Zeiten, darum, ganz klar Position zu beziehen. Und zwar jetzt ohne darauf zu achten, ist das jetzt gerade schrecklich populär oder ist es das gerade nicht, sondern einfach mit klarem, mit gutem Menschenverstand und nicht verklausuliert hinter irgendeiner Fassade, weil man denkt, na, vielleicht brauche ich den nochmal. Ja, also mit politischem oder diplomatischem Kalkül Aussagen zu treffen. Ah, das würde ich mir wünschen.
Und hattest du denn den Eindruck, dass der Fußball jetzt adäquat reagiert hat auf die Dinge, die passiert sind? Also ich sag mal, hat die UEFA, hat die FIFA, hat der DFB, die DFL, alle zusammen, die Clubs, haben die auf die schrecklichen Vorkommnisse deiner Meinung nach adäquat reagiert? Also mittlerweile sind alle russischen Teams ausgeschlossen von internationalen Wettbewerben. Russland wird nicht in den WM-Playoffs starten. Man hatte aber den Eindruck, dass wieder mal alle anderen schneller und, ja, wie soll ich auch sagen, einfach rigoroser unterwegs waren als wir. Ja. Klarer. Ich nehme jetzt mal die Polen als Beispiel. Die sind da, haben sich sofort positioniert, auch in einer Deutlichkeit und Schärfe. Die haben gesagt, pass auf, wir treten auf gar keinen Fall, egal was passiert, nicht gegen Russland an in den, in den Playoffs.
Ja. Auch die Skandinavier waren ganz schnell.
Ja.
Und nichtsdestotrotz, ich weiß ja, kenne ja die Mühlen so ein bisschen und ich kenne die Strukturen so ein bisschen. Ja. Ich fand insgesamt, dass alle den Ernst der Lage, das jetzt kann man sagen, so schwer war es auch nicht, aber den Ernst der Lage A schnell erkannt und B schnell reagiert haben. Weil wenn du dich eine Woche zurückerinnerst, wir haben donnerstags vormittags den Podcast aufgenommen und haben darüber gesprochen, was wird jetzt mit Gazprom auf Schalke? Ja. Was wird jetzt mit dem Champions-League-Finale in St. Petersburg? Was wird überhaupt mit dem Gazprom-Sponsoring der UEFA? Etc., etc., etc. Was machen die Oligarchen? Also da ist innerhalb kürzester Zeit, fand ich, total viel passiert. Und die Art und Weise, wie die Bundesliga schon am ersten Wochenende reagiert hat, fand ich beeindruckend. Also auch die Menschen in den Stadien. Du hast halt wirklich gemerkt, die Leute sind angefasst. Und das geht ja dann so weit, dass wir schon bei der dritten, vierten Stelle hinterm Komma sind, dass beispielsweise einem wie Gerhard Schröder dann die Ehrenmitgliedschaft entzogen wird. Und das jetzt, also das ist.
Weil er sich nicht distanziert hat, ne?
Genau, weil er sich nicht klar distanziert hat. Ich fand schon, dass. Also es ging dann sogar darum, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nimmt man im DFB-Pokal das offizielle Wasserzeichen raus in den Fernsehbildern und macht ein Peace-Wasserzeichen rein.
Erzähl mal kurz, du warst beim DFB-Pokal im Einsatz, du warst auch in der Bundesliga im Einsatz. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich war in Frankfurt und ich war einfach beeindruckt. Ja. Also weil das sind ja das, was die Vereine dann da sagen, was die Stadionsprecher sagen, auch wie sie ihre Videowürfel oder Leinwände bespielen, das liegt ja im Einzelnen beim Verein, was sie machen.
Ja.
Und das, was ich gesehen habe, was ich in Frankfurt gesehen habe, jetzt auch bei Union Berlin, es ist ja auch, also Frankfurt und Union sind da zwei Vereine mit sehr klarer Haltung. Also das war mir schon klar, dass die sehr gut und sehr angemessen und sehr klar reagieren werden, aber ich hatte das Gefühl bei nahezu allen, also bei allen Vereinen, so was ich wahrgenommen habe, dass sie sehr klar reagiert haben und sehr schnell reagiert haben.
Und was war das für eine Geschichte mit dem Wasserzeichen? Das habe ich
ja, jetzt es gerade, ging, ja. Nein, es gibt ja die Fernsehbilder sind ja mit einem Wasserzeichen versehen.
Mhm,
und es wurde halt diskutiert, ob man das Peace-Zeichen als Wasserzeichen nimmt. Das ging dann, glaube ich, aus technischen Gründen. Also so hundertprozentig kann ich nicht sagen, warum es dann nicht passiert ist. Mhm. Ich kann nur sagen, dass es halt diskutiert wurde. Und dann musst du ja, also da musst du dann auch bildlich einfach ein bisschen was umstellen. Und da war die Zeit dann wirklich zu kurz, glaube ich, um das umzusetzen. Aber damit hat man sich beschäftigt. Also es ist eine Zeit, wenn es was Gutes gibt an der Zeit, dann, dass du eine wahnsinnige Solidaritätsbereitschaft verspürst. Und eine ganz starke Symbolik von allen ausgehend. Also das ist
also sowohl im Sport
auch
von fast allen
getragen so.
Ja, ja. Also mit wenigen Ausnahmen. Leider.
Es gibt Ausnahmen.
Es gibt Ausnahmen. Und es gibt natürlich auch nach wie vor die...
Man darf natürlich eins nicht vergessen, ne? Also wir leben natürlich schon in demokratischen Strukturen und dementsprechend bedeutet das eben auch, das ist ein hohes Gut, das bedeutet eben auch, andere Meinungen zuzulassen, auch im Zweifel kritischere Meinungen zuzulassen. Und dann gibt's natürlich so Abenteuermeinungen und darauf wird dann logischerweise entsprechend reagiert.
Peter Peters hat auch noch eine Meinung, nämlich zu Katar und zu dem Unterschied zu Russland. Vielleicht hören wir da noch mal einmal rein und dann reden wir darüber noch mal.
Die Weltmeisterschaft ist dorthin vergeben worden und ich, wie viele andere, haben diese Vergabe kritisch gesehen. Wir haben uns regelrecht gewundert, das muss man so deutlich sagen, als die WM vergeben worden ist. Aber wir stellen jetzt eben auch fest, dass Katar zumindest eine Anstrengung übernimmt, diese Kritik, die ja berechtigt war, diese Kritik jetzt aufzunehmen und Veränderungen herbeizuführen. Und das ist ja eben der große Unterschied zu Russland, wo ich überhaupt nicht erkenne, dass überhaupt das kritisch gesehen wird. Und mich hat ja eben auch erschrocken, wie die russische Fußballföderation kritisiert hat, dass das Champions-League-Endspiel von St. Petersburg nach Paris verlegt worden ist mit den Worten, und das ist ja unfassbar, der Fußball soll sich nicht in die Politik einmischen. Das ist ja keine Politik, hier haben wir Krieg. Und was aber eben dazu kommt, dass ja hier überhaupt keine Einsicht besteht, dass es Unrecht ist und dass hier ganz schreckliche Dinge passieren.
Klare Meinung in dem Fall von Peter Peters, was Katar und was den Unterschied zu Russland angeht. Ich finde, mit einer Sache hat er definitiv recht. Also die, dass Russland sich darauf berufen hat, dass sich der Sport doch bitte aus der Politik, oder dass Russland es immer so gehandhabt hat, den Sport aus der Politik rauszuhalten. Und jetzt nun mal eine andere Lage ist, da gebe ich Peter Peters recht, wobei die Aussage ja an sich eigentlich schon eine Frechheit ist, weil wenn in Russland eines nie der Fall war, dann, dass sich die Politik aus dem Sport rausgehalten hat, aus meiner Sicht zumindest. Wie siehst du das mit Katar? Also ich finde, das ist halt wieder so das, was alle sagen, Wolf, ne? Also okay, wir wissen auch, Katar ist wahrscheinlich gekauft gewesen, hat er ja im Prinzip auch indirekt gesagt, wie die WM 2006 gehörte damals offenbar zum guten Ton. Das wollen wir ändern. Aber immerhin macht Katar ja den Eindruck, dass sie was verbessern wollen.
Ich kann es nicht beurteilen. Also ich habe jetzt halt einfach das Gefühl, als würden sie sich Katar so ein Stück weit schönreden.
Mhm. Und weil es nicht mehr zu ändern ist, so nach
genau,
dem Motto.
Ich kann es auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil sie sagen, naja, wir fahren ja hin, es fahren alle hin und spielen alle. Und am Ende wird sich vielleicht sogar eine Situation ergeben, dass einer Weltmeister wird und der wird sich dann auch noch darüber freuen. Und ja. es könnte ja durchaus sein, dass Deutschland Weltmeister wird und dann wird sich Deutschland
darüber freuen. Was machen wir dann?
Und dann hast du hier im Tiefschnee hast du die Mützchen, die schwarz rot-goldenen Mützchen über den Außenspiegeln. Du hast Autokorsos.
Auf jeden Fall neues Marketingmodell, Wolf.
Die Leute hupen und tanzen im Schneeanzug über die Autos. Und das ist ja, also muss jetzt für den Fall muss man mal vorsorgen. Also das da muss man mal Vorarbeit leisten, um dann gegebenenfalls nach einem Vorrunden aus sagen zu können, ja, das ist natürlich, also das hier hin zu vergeben, das Ding ist natürlich von A bis Z nichts gewesen.
Also glaubst du wirklich, dass es so, ich kann mir das gut vorstellen, dass es so kommen wird, dass diejenigen, die erfolgreich sind, dieses Turnier im Nachhinein schönreden und diejenigen, die weniger erfolgreich sind, im Nachhinein sagen, es war ja von Anfang an eine Katastrophe, das hier herzugeben.
Nein, also das ist ja das, was ich meine. Das ist ja eine kalkulierte Aussage.
Von ihm jetzt?
Ja, natürlich. Ja. Also unter Kalkül getroffen. Sehr, sehr klar, um halt in alle Richtungen offen zu sein. Also eine sehr klare, unklare Aussage.
Ja, wachs
so, und da, wir sehen ja, dass sich da was verändert und das ist natürlich auch gut und so. Also wenn du dagegen bist, dann sag doch, dass du dagegen bist. Das ist alles in Ordnung. Also wenn du dafür bist, dann sag, dass du dafür bist. Dann sagst du, es ist super, dass die WM da stattfindet, weil ich wollte immer schon mal in Katar eine WM übertragen. Oder ich wollte nicht übertragen, sondern ich wollte schon immer mal gerne im Winter in Katar 4 Wochen eine Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Das ist ja okay. Aber ja, das ist sehr, 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 sehr schwammig. Sehr schwammig.
Also ich glaube, dass die WM in Katar stattfinden wird, sofern nicht noch Schlimmeres passiert, bis dahin.
Ich bin überzeugt davon, dass sie da stattfindet.
Eben, das steht mittlerweile, glaube ich, außer Frage.
Und ich bin mir sicher, dass es ein top organisiertes, gutes Turnier wird, mit vielen Annehmlichkeiten, kurze Wege, Wärme, besondere Umstände, habe ich ja schon mal gesagt. Also wir sind jetzt dann zu dem Zeitpunkt 2,5, fast 3 Jahre in Pandemielage. Da werden im Herbst, Winter werden die Zahlen wieder hochgehen. Viele Leute sind zu Hause, viele Leute werden gucken und viele Leute werden sagen, cool, dass wir Fußball haben.
Ja, worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte, war zu sagen,
das eine Problem ist ja, wie wurde es, entschuldige.
Du lässt mich heute nicht ausreden.
Ja, ne? Das eine Problem, was es gab, ist ja die Vergabe als solche und die Umstände. Ja, die Umstände, unter denen sie vergeben wurden. Also sind da Gelder geflossen? Wenn ja, wie viele Gelder sind geflossen? Ist das so? Und das andere ist, unter welchen Umständen wird dort gearbeitet? Und jetzt nimmt er Veränderungen wahr, der Peter Peters. Inwieweit sind die sichtbar?
Also ich glaube, dass darauf wollte ich hinaus, dass die... wenn man sich mit Amnesty oder sonstigen Menschenrechtsorganisationen unterhält, ist es ja auch so, dass die durchaus einen Fortschritt erkennen. Wäre natürlich auch schlimm, wenn nicht. Dass es immer noch weit weg von gut ist. Das hat ja Peter Peters auch nochmal betont, dass da einiges passieren muss. Auch da bin ich grundsätzlich bei ihm. Andererseits ist es natürlich schon so, dass es, finde ich, vor allem dabei darum geht, um das Thema Nachhaltigkeit. Also was passiert nach der WM? Ist es so, dass dann alles ist wie vorher, dann hat es nämlich gar nichts gebracht, oder ist es so, dass dann auch darauf geschaut wird, dass die FIFA auch schaut, dass die Menschenrechtsorganisationen vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützt werden, dort weiterhin zu schauen, dass Dinge, die nach der WM passieren, auch Fortschritt bedeuten und eine gute Entwicklung für die Menschen und vor allen Dingen für die Gastarbeiter bedeuten, weil das ist ja oft das Problem. Es ist so lange ein Fortschritt erkennbar, wie der Fokus der Öffentlichkeit auf dieses Land gerichtet ist. Und ab dem Moment, wo die Welt wieder weg ist, ist alles wie vorher. Da gibt es vergleichbare Fälle auch von vergangenen Turnieren. Und das ist natürlich die große Gefahr, die ich sehe. Und dann ist es, wie du richtig sagst, nur ein Schönreden dieser ganzen Veranstaltung, weil alle wissen, okay, das findet eh statt.
Also, weil es wird ja jetzt so getan, als hätte man die WM dorthin gegeben, um dort Dinge zu verändern. Also als wäre das ein gewisses Heilsbringertum. Und das ist natürlich Käse.
Das ist Käse.
Ja. Weil die Gründe, warum die WM dort stattfindet, sind andere. Ja. Also es ist unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen.
Richtig, absolut. Und da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich fand das gut und richtig, was du gesagt hast, nach dem Motto, man kann ja durchaus auf die Idee kommen, dort eine WM hinzuvergeben, weil ja viel Geld nun mal von dort auch im Fußball unterwegs ist. Aber man muss es dann halt auch dementsprechend kommunizieren und nicht
klar benennen.
Und dann muss die Leute zu verarschen und richtig. Für dumm zu verkaufen
richtig.
Und jetzt so zu tun, als sei man aus Mutter Teresa Gründen dorthin gegangen, nämlich um die Welt zu retten. Und das ist halt Quatsch. So, und genauso ist es eben Quatsch zu sagen, dass da jetzt, Stand jetzt, fände ich es wichtig, dass es darum geht, nachhaltig was zu tun, habe ich gerade schon betont. Und da fehlt mir ein bisschen der Glaube, ehrlicherweise, wenn man sich die vergangenen Turniere anguckt. Ich habe jetzt nochmal mit zwei, drei Leuten gesprochen, die kürzlich da waren. Wir hatten auch einen Reporter vor Ort im vergangenen Dezember, ein Jahr vor dem WM-Finale. Und es ist schon so, dass dort, ich meine, du kriegst natürlich jetzt nicht den kompletten Einblick hinter die Kulissen, aber es ist schon so, dass dort noch einiges im Argen liegt, auch infrastrukturell. Ne? Also Beispiel, Hotelbetten noch so gut wie gar nicht vorhanden. Wo sie das noch alles aus dem Boden klöppeln wollen, das scheint schwierig zu sein. Die wollen ja offenbar dann riesige Kreuzfahrtschiffe vorfahren und die mit Zehntausenden Betten belegen, um überhaupt die ganzen WM-Touristen unterzubringen.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich dann nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich sage, okay, wenn was vorhanden ist, dann Geld, ne? Und die wissen es ja auch schon seit ein paar Jahren, dass die Geschichte da stattfindet. Und wenn dann es dazu führt, und das hört man nur so eben noch hinter vorgehaltener Hand oft, aber auch von Menschenrechtsorganisationen, die das in ihren Reports aufgenommen haben, wenn dann natürlich Leute sozusagen ausgelagert werden müssen, für den Zeitraum des Turniers, so wie es damals auch in Südafrika war teilweise, damit die WM-Touristen genügend Platz zum Schlafen haben, dann wird es natürlich schon wieder dramatisch, ne?
Ja, wobei ich erinnere mich, dass es das in Brasilien auch gab, ne?
Richtig. Die wurden aber, glaube ich, dafür noch relativ gut bezahlt. Ob das jetzt dann schön ist, wenn du noch Geld dafür kriegst, dass du dann Haus und Hof verlassen musst, damit Wolf Fuß und Ossi Ostendorp da pennen können, ist dann auch wieder eine andere Geschichte, ne? Also.
Ja, ist das, wird das dann adäquat bezahlt oder nicht? Also genau. Ich finde schon, dass das verbandseitig ja sehr klare Richtlinien formulieren kann, wie künftig Weltmeisterschaften vergeben werden. Also unter welchen Gesichtspunkten? Was muss erfüllt sein? Und das können politische Regularien sein, das können nachhaltige Regularien sein, das können natürlich inhaltliche Regularien sein. Und das würde, glaube ich, dann schon ein bisschen aussieben auch. Also das würde die Zahl der Bewerber namhaft reduzieren, glaube ich.
Wenn man es konsequent
umsetzt. Jetzt wird die FIFA sagen, nein, das machen wir ja. Gibt's ja. Da gibt's einen Ethikrat und eine Ethikkommission und eine Menschenrechtskommission und keine Ahnung. Aber das wäre was, wo man sich dran messen lassen muss. Und dann können sie in Schurkenstaaten sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, aber dann kriegt halt Tschetschenien keine WM. Zum Beispiel. Und Belarus kriegt dann auch keine vielleicht. Ja.
Ja. Ja, definitiv. Also vielleicht wäre das ein Ansatz für die Zukunft. Lass uns noch einen Satz verlieren, Wolf, du hast gerade über die Sanktionen und Konsequenzen auch gesprochen für Russland in Bezug auf unsere letzte Folge. Also was ist seitdem passiert? Es haben sich ja tatsächlich die Ereignisse überschlagen. Ja. Noch am gleichen Tag, also ich glaube, bevor wir erschienen sind, war Gazprom vom Trikot von Schalke runter. Der Sponsor, die haben den Sponsorenvertrag gekündigt. Es sind diese Maßnahmen gegen die russischen Teams, die ich schon erwähnt habe, diese Sanktionen ergriffen worden. Und jetzt mittlerweile hat auch Roman Abramovic, den du ja dann letzte Woche auch schon namentlich erwähnt hattest, und spannend zu beobachten sein wird, was mit ihm passiert, gesagt, dass er Chelsea verkaufen wird. Das ist ein Brett.
Ja.
Das ist ein Brett. Ja. Glaubst du, dass es dann einfach in einen anderen Investor übergeht? Man hört ja von diesem Schweizer Investor, der da schon mal Interesse angemeldet hat. Oder welche Konsequenzen wird das sportlich irgendwelche Konsequenzen haben für den FC Chelsea und in dem Fall auch für Thomas Tuchel, der da jetzt auch schon ja sehr intensiv drüber gesprochen hat?
Erstmal brauchst du ja einen oder ein Konsortium, das, ich glaube, wird mit 1,5 Milliarden bewertet im Moment, der das auf den Tisch legt.
Kein Schnapper.
Also wirklich, das ist jetzt nichts von der Grabbeltheke. Ne? Das ist eine sehr, sehr exklusive Investition.
Ist das noch in deinem Tennishallen-Imperiums-Erweiterung?
Ich lasse es gerade prüfen, inwieweit dieses Invest für mich Sinn macht. Ja. Nein, also das. Das ist ja klar, das gab es ja immer, damit musste man immer rechnen. Ich glaube, dass sie Abramovic auch genügend Knüppel zwischen die Beine geworfen haben, das will jetzt keiner hören, aber der hätte gerne die Stamford Bridge ausgebaut und man hat im Grunde alles getan, um das zu verhindern. Grundsätzlich ist das jetzt kein Heilsbringer gewesen, also das ist jetzt kein Samariter, aber man hat ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, man hat im Prinzip am Anfang seines Engagements Jahr für Jahr damit gerechnet, dass er jetzt verkauft hat, aber jetzt verkauft er. Der hat da wahnsinnig reingebuttert und er ist Investor und Investoren geht es um Rendite am langen Ende. Und er hat jetzt nicht die schnelle Rendite gesucht. Also das kann man ihm jetzt eher nicht vorwerfen.
Und was ich auch sagen muss, also was er jetzt macht, ist ja schon wirklich ein Mittelfinger für Putin auch. Ne? Und das, finde ich, muss man ihm erstmal hoch anrechnen. Also dass er sagt, er spendet die Erlöse für die Ukraine. Damit war jetzt nicht so wirklich zu rechnen, finde ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Inwieweit das dann tatsächlich passiert, muss man abwarten. Aber das zumindest schon mal so anzudeuten, ist mutig. Also wer dem russischen Sport vorwirft, warum ist denn von euch keiner?
Genau.
Warum meldet sich denn von euch keiner? Der verkennt einfach, dass man von russischen Sportlern nur in Ausnahmefällen irgendetwas Politisches hört. Also du hörst ja vom russischen Volk nur in Ausnahmefällen was Politisches, weil das eben intern sanktioniert wird.
Intern geklärt.
Ja, also das ist, das kann ich bis zu einem gewissen Punkt, kann ich total nachvollziehen. Ja.
Es ist schwierig, ne? Also du weißt eben, das ist sehr, sehr dünnes Eis. Das ist in China nicht anders, ne?
Du kannst das gar nicht hoch genug einschätzen, dass die Russen, die wahrscheinlich mehrheitlich gegen den Krieg sind, dass es da immer wieder ein paar hundert, ein paar tausend gibt, die in Großstädten einfach auf die Straße gehen.
Ja,
weil die halt genau wissen, aber was passiert. Also das ist die Folgen sind für uns ja überhaupt nicht zu ermessen.
Ja, nicht greifbar, ja. Definitiv.
Und das war ja schon immer so. Ja. Also das ist ja jetzt nicht jetzt so, sondern das war ja vor 5 Jahren auch schon so. Dass einfach regimekritische Demonstrationen den allergrößten Mut erforderten. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war. Ja, wenn man in Ostblockstaaten gefahren ist, wurde einem vom Reiseleiter immer gesagt, bitte keine öffentlichen, bitte nicht öffentlich politische Statements abgeben.
Und auch nicht auf ein T-Shirt oder so, ne?
Genau.
Ja. Da du ja gerne.
Ja, gerade mit 5, 6 war ich akut gefährdet. weil ich schon damals sehr politisch interessiert war. Nein, aber das war halt so. Also es war halt einfach so. Ja, also deshalb ist es jetzt schwer, von offizieller Seite aus dem russischen Sport irgendein Statement zu erwarten. Da ist der Tennisspieler, der was auf die Kamera geschrieben hat, das ist dann schon das Höchste der Gefühle und da sage ich schon Donnerwetter.
Absolut. Und bei Abramowitsch ist es jetzt eben so, dass ich sage, zumindest erstmal war damit so nicht zu rechnen und ich hätte ihn jetzt da eher im Putin-nahen Lager vermutet, so ganz, ganz naiv, wie ich bin. Aber es ist ja jetzt zumindest erstmal eine gute Sache, wenn er die Erlöse der Ukraine zukommen lassen sollte.
Ja, und er weiß, also wenn er es tatsächlich so macht. Und er weiß natürlich, er wird nicht mehr an den langen Tisch von Putin kommen. Also nicht mal mehr an den längsten 100-Meter-Tisch.
Da gibt es ja einige offenbar. Die haben, glaube ich, wirklich die längsten Tische der Welt.
Das muss man sagen. Ne? Ja, also das ist wirklich beeindruckend.
Das kriegst du teilweise nicht auf eine Kamera. Das fand ich immer schon gut.
Ja, und vor allen Dingen, und die sitzen natürlich dann auch 80 Meter auseinander. Er sitzt vor Kopf.
Ja, und
dann
genau.
50 Meter auf der rechten Seite sitzt dann ein Minister.
Vielleicht hat er so eine Mundfackel auch, das kann er auch sagen. Dass man sagt, setz den mal lieber ein bisschen weiter weg. Wolf, wir wollen auch noch ein bisschen über Sport reden, weil am Ende sind wir auch ein Fußball-Podcast. Du warst wieder im Einsatz in alter Frische. Comeback Stronger war ja dein Hashtag auch für die lange Zeit der Quarantäne. Nee, Spaß beiseite. Also du bist wieder genesen, du warst im Einsatz, du warst am Wochenende, hast du schon gesagt, im Stadion. Du warst jetzt beim Pokal im Einsatz, der jetzt am Ende, ich sag mal, wenig Überraschendes noch parat hatte, aber schon genug Überraschendes vorher parat hatte.
Ja.
Also
kein Widerspruch.
Kein Widerspruch.
Ja, es war interessant. Also es war wirklich.
War das jetzt dein erstes Mal mit Zuschauern an der Alten Försterei? Oder war
Nee, gab's vorher schon. Ich habe Derby schon gemacht da.
Richtig, richtig. Aber es waren mehr denn je, oder?
Nee.
Waren es beim Derby?
Falsch, ja, alles falsch.
Okay. Also, Wolf war an der Alten Försterei.
Ich war an der Alten Försterei, es waren 10.000 Zuschauer da. Stimmung war außergewöhnlich. Tolles Erlebnis. Pokal habe ich schon gesagt. Ich bin Fan von diesem Wettbewerb. weil er so verlaufsoffen ist. Ich glaube, dass sich Union am Ende verdient durchgesetzt hat. Ein Problem war die Bereifung einiger Pauli-Spieler.
war auch schwer mit zu rechnen, weil ich meine, Pauli hat ja durchaus bekanntermaßen schon seit Menschengedenken einen Rumpelacker, gerne mal, zu bestimmten Jahreszeiten. Dass ausgerechnet die dann auf einem Fremdengeläuf sich ständig auf die Nase legen und danach
zweimal folgenschwer.
Ja, genau.
Also, aber am Ende kannst du es als verdient verorten und gut ist. Und gestern habe ich HSV Karlsruhe gemacht in der Konferenz. Das war natürlich ein epischer Fight. Wirklich. Es war ein epischer Fight. Ich muss immer wieder sagen, was der Hamburger Sportverein für einen Fußball spielt, ist ja außergewöhnlich.
Meinst du das positiv?
Ja, das ist ja spektakulär und abenteuerlich gleichermaßen. Wie die verschieben, wo der Torhüter steht. Ich meine, wir reden über ein Zweitligateam. Was die versuchen, für einen Fußball zu spielen, ist, finde ich, sensationell. Und Karlsruhe hat dagegen gehalten. Unglückliche Entscheidung von Zweier, fand ich. Die Elfmeterentscheidung, dadurch KSC noch ein weniger. Also was heißt noch ein weniger? Ein weniger. Und Elfmeterschießen, das ist sensationell. Es hat wirklich ganz großen Spaß gemacht gestern.
Also wir haben jetzt im Halbfinale Freiburg, RB, Union als die drei Erstligisten plus den HSV als Zweitligisten.
Ja.
Ist vielversprechend, da ist einiges drin.
Das ist dann auch RB Leipzig. Es macht es einfach souverän.
Und haben, also, finde ich, mit Nkunku absolut einen Ausnahmespieler wieder mal.
Ne? Ja,
also,
ja.
Den werden wir auch, glaube ich.
Wenn die das so durchziehen, machen sie zwei Spiele und gewinnen beide.
Ja, das wäre die Logik.
Wenn sie es so durchziehen können. Das ist wirklich beeindruckend. Letzte Runde gegen Rostock habe ich schon gesehen und auch gesagt im Rahmen dieses Podcastes. Auch gestern wieder, du hast nie das Gefühl, dass was anbrennt. Der Stärkere gegen den Schwächeren, und sie ziehen es einfach souverän durch, und es besteht zu keinem Zeitpunkt auch nur ein leiser Zweifel.
Dein Tipp, RB Leipzig, Pokalsieger. Ich tippe auf den HSV und lehne mich hiermit sehr weit aus dem Fenster. Gehe keine Wette ein, das möchte ich nochmal betonen.
HSV wäre cool. Das wäre schon cool. Ich glaube, es gibt gar manchen, der sagt, für den Pokalsieg, gar manchen Hamburger, für den Pokalsieg nehmen wir auch ein weiteres Jahr zweite Liga in Kauf.
Witzige Frage. Hatte ich mir gerade, ohne Scheiß, hatte ich mir vor der Sendung notiert. Frage auch an alle HSV-Fans. Gerne an uns schreiben, via Insta oder eine Halbzeit mit. Würdet ihr für den Pokalsieg ein weiteres Jahr zweite Liga in Kauf nehmen, oder ist der Aufstieg wichtiger als ein möglicher Pokalsieg? Ich finde eine total spannende Frage, habe ich mich als Fan auch gefragt. Ich glaube, als Fan und als Verantwortlicher kriegst du zwei unterschiedliche Antworten, glaube ich.
Oder? Ja, als Fan sagst du ja beides.
Weiß aber gleichzeitig, dass beides ja nicht passieren wird.
Nein. Oder vielleicht auch doch. Also.
Ja, also ich glaube, die Verantwortlichen würden immer sagen, Aufstieg ist wichtiger. So schön das ist, ein Titel, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn man Jonas Bold oder wen auch immer fragen würde, Aufstieg steht über allem, weil es finanziell einfach so viel ausmacht und der HSV jetzt in diesem Jahr einfach auch langsam hoch muss, weil sonst bist du auch vom Etat und von allen Zahlen irgendwann ein gewöhnlicher Zweitligist, und das wollen sie natürlich nicht werden.
Ja.
Und Pokalsieg ist natürlich schön und ein Titel und dann auch eine Europacup-Teilnahme, ja. Aber in dem Fall, glaube ich, würde ich als Verantwortlicher auf jeden Fall, oder glaube ich, dass die Verantwortlichen auch immer den Aufstieg rüberstellen würden. Bei den Fans ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen emotionale Sache, ne? Also kann ich mir vorstellen.
Die Frage, die sich in Hamburg stellt, ist, gewinnen sie bis zum Saisonende genügend Spiele? Weil das, was gestern passiert ist, war ja im Grunde typisch für die komplette Saison. Ja. Unentschieden nach 90 Minuten, hinten raus mit Ach und Krach das Ding mit allem Willen den Ausgleich erzielt, 90 plus 1. Das ist Engagement, kannst du der Truppe nicht absprechen. Ja. Es ist fußballerisch, ist es okay, bis sehr okay. Aber sind wahnsinnig schwer zu schlagen. Also 3 Niederlagen insgesamt. Aber typisch im Pokal gehen sie 3-mal ins Elfmeterschießen. Das bedeutet nach 90 oder 120 Minuten dreimal unentschieden. Und sie müssen, um aufzusteigen, müssen sie einfach mal 3-4 Dinger in Reihe gewinnen.
Dann reicht's auch, glaube ich.
Ja.
Dann, ne? Also dann bist du am Ende auch dabei, weil die anderen jetzt auch nicht
in dem Aufstiegsrennen mit den Konkurrenten, und ich sage jetzt mal 5 für 2,5 Plätze in der zweiten Liga, das ist nur nicht zu verlieren, reicht nicht.
Ja, glaube ich auch. Und umgekehrt, eine Serie von 3-4 Siegen reicht.
Ja, im Pokal, wenn du gute Elfmeterschützen hast und gute Nerven, das haben sie ja offensichtlich, guten Torwart. Ja,
auch da, wenn du jetzt noch 2-mal im Elfmeterschießen gewinnst, bist du auch Pokalsieger.
Absolut, also, ja klar. Aber wenn du halt in der zweiten Liga noch 4-mal unentschieden spielst oder 5-mal, dann wird es eng.
Dann wird es eng. Vielleicht könnten die einen Antrag stellen, dass man auch in der zweiten Liga Elfmeterschießen einführt. Jetzt wird es albern, aber wir müssen natürlich, wir können nicht aus dieser Folge rausgehen, Wolf, ohne über den wöchentlichen BVB zu
sprechen. Heute vor einer Woche sagte ich, wir können über Dortmund sprechen, gefahrlos. Unabhängig davon, wie das gegen die Rangers ausgeht. Wir werden am Ende sagen, typisch BVB. Typisch, wenn sie es drehen. Typisch, wenn sie ausscheiden. Sie sind ausgeschieden und haben das Ganze am Sonntag noch garniert mit einem 1:1 in Augsburg. Es ist irre.
Ich habe sehr gespannt gewartet.
Es ist irre, und ich sag dir, ich habe auch langsam keine
keine Argumente mehr.
Du bist keine Ansätze mehr. Also
ja, du bist ja wirklich jemand, der muss man ja sagen, ich vom Prinzip her auch eher Marco Rose verteidigt hat und auch der Meinung ist, dass es nicht am Trainer liegt.
Diese
Diskussion ja auch schon trainerübergreifend führen. Wir sind uns einig gewesen, auch das kommt vor, dass der Umbruch im Sommer heftig ausfallen muss und auch wird.
Ja.
Ich glaube, viel mehr gibt es einfach auch nicht zu sagen, weil diese Achterbahnsaison ist wirklich unbegreiflich nach wie vor. Und ich sag mal, es war ja wieder so, wie so oft, der Auftritt in Glasgow war ja durchaus in Ordnung. Und sie hatten das Spiel ja, die hatten ja eigentlich schon, das Pendel war ja schon zugunsten des BVB ausgeschlagen.
Ja.
So, ne? Aber sie haben es nicht zu Ende gebracht wieder mal.
Ja.
Und haben es eigentlich natürlich im Hinspiel verkackt, das muss man auch sagen.
Ja.
So. Und
viel Zustimmung.
Jetzt haben wir es geschafft, Wolf, tatsächlich, und ich möchte es einfach auch mal für alle, die uns treu folgen, erwähnen, wir können auch anders, wir haben es geschafft, eine komplette Folge ohne den Namen FC Bayern einmal in den Mund genommen zu haben. So, jetzt habe ich es natürlich doch getan. Ja. Wolf, bevor wir in unsere wohlverdiente Pause wieder gehen. Pause, was für eine Pause.
Ja,
das ist totaler Pause, Quatsch. Wir gehen in keine Pause. Aber wir machen gleich Feierabend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Zeit, wo wir hier diesen Podcast aufgenommen haben, gibt es tatsächlich dann auch schon wieder neue Ereignisse. Und zwar ist die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstagmorgen unter anderem beim DFB aufgelaufen, hat aber auch Geschäftsräume und Privatwohnungen von ehemaligen DFB-Mitarbeitern durchsucht. Insgesamt 70 Beamte beteiligt an Razzien in 5 oder 6 Bundesländern. Peter Peters ist jetzt leider nicht mehr da, aber Fakt ist, und so können wir vielleicht den Bogen nochmal spannen, beim DFB muss sich einiges ändern, und ob das dann mit Peter Peters oder
es reicht ja schon, es reicht ja schon, wenn man den Dauergast Staatsanwaltschaft mal für einen längeren Zeitraum raushalten kann aus dem Geschäftsraum.
Ja.
Und die sich nicht im Wochenrhythmus überspitzt genötigt fühlen, Geschäftsräume zu durchsuchen oder wie sagt man da, Geschäftsunterlagen zu untersuchen.
LKW-weise werden da die Akten rausgegeben. Ja, die durften ja zeitlang wegen Corona nicht, muss man auch sagen. Ja, da haben sich die Türme gestapelt. Und jetzt gehen sie halt vor. Das war jetzt zu erwarten.
Jetzt kommen sie wieder.
Jetzt kommen sie aus ihren Löchern. Und es ist ja wieder die Frage, das war der Einstieg dieser Sendung, was Peter Peters gesagt hat, man muss es aufarbeiten. Ja, bin ich dabei. Aber wie du auch richtig sagst, zukünftig sollte es vielleicht auch einfach das ambitionierte Ziel sein, die Staatsanwaltschaft nicht dreimal die Woche an der Otto-Fleck-Schneise stehen zu haben. Dann wäre allen schon mal ein bisschen geholfen. Am nächsten Freitag ist der DFB-Bundestag und die Präsidentenwahl. Davor erscheinen wir nochmal, logischerweise am Donnerstagabend.
Das wird gut.
Bis dahin hoffen wir, dass sich die Lage vielleicht, die weltpolitische Lage ein bisschen verbessert und wir endlich auch wieder über schönere und lustigere Themen reden können. Ich glaube, ihr seht es uns nach, dass wir ein bisschen mit gebremstem Schaum auch unterwegs sind in diesen Wochen und trotzdem sagen, es muss irgendwie weitergehen.
Das war gebremster Schaum.
Heute. Das war gebremster Schaum. Okay. Nicht? Also, ich meinte unser gebremstes Schaum, wir sind ja normalerweise.
Nein, die Themenlage ist so, wie sie ist.
Genau.
Und das ist das ja die weltpolitische Lage ist, wie sie ist. Und das ist für alle, auch für uns, beeindruckend. Und dem tragen wir Rechnung, weil es so ist.
Ja, und wenn wir über Russland oder auch die Ukraine logischerweise reden, dann ist das halt auch kein Thema, wo jetzt ein Sprüchefeuerwerk abfackeln. Ne? Also das, denke ich, versteht sich von selber und das meinte ich damit nur. Wolf mit
Tipptopp.
Zwar wieder mit super Stimme, muss ich dazu sagen, mit Nasal, die Nasalität, die von mir viel zitierte, ist nahezu weg, oder?
Das geht mir gut.
Es
geht mir gut. Obwohl ich viel gebrüllt habe die letzten zwei Tage. Eigentlich drei. Also in Frankfurt am Samstag und Alte Försterei am Dienstag, gestern sowieso. Ja.
Und jetzt auch noch gut. In diesem Podcast zu Hause.
Bin zufrieden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Peter Peters, möchte ich nochmal explizit betonen, für seine Zeit und für die Offenheit. Wir haben, wie gesagt, seine Aussagen aus unserem Interview, was ihr nachschauen könnt, bei sportbuzzer.de, bei rnd.de rausgeschnitten. Und wir wünschen euch alles in allem eine gute und friedliche Woche.
Sportlich bleiben, friedlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.